Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute sprechen wir über, Trommeln bitte, den Aufstieg Roms zur absoluten Supermacht.
Genau. Und zwar geht's konkret um die Eroberung Griechenlands. Ein Megathema, weil das war wirklich der entscheidende Schritt für Rom.
Also Griechenland, das waren ja die, die quasi alles erfunden haben. Philosophie, Demokratie, Theater.
Genau die. Aber im 3. Jahrhundert vor Christus sah die Lage da etwas anders aus. Griechenland war kein einheitlicher Staat mehr, sondern bestand aus Stadtstaaten und verschiedenen Bünden. Aetolischer, Achaiischer Bund zum Beispiel. Drumherum dann die großen hellenistischen Königreiche.
Nach Alexander dem Großen, oder?
Exakt. Nach Alexanders Tod zerfiel sein Riesenreich. Makedonien im Norden, das Seleukidenreich im Osten, die Ptolemäer in Ägypten. Das war so eine Art, wie nennt man das, Machtmosaik?
Machtmosaik, das gefällt mir. Also quasi ständig Gerangel, wer jetzt wo das Sagen hat?
Genau das. Und da kommt Rom ins Spiel. Die hatten gerade mit Karthago zu tun im 2. Punischen Krieg und plötzlich
wird's im Osten auch brenzlig.
Richtig. 214 vor Christus macht König Philipp V. von Makedonien etwas, das Rom absolut nicht passt. Er verbündet sich mit Hannibal.
Mit Hannibal?
Ja. Philipp war ehrgeizig, militärisch geschickt. Der wollte unbedingt die makedonische Vormachtstellung wiederherstellen. Und als er sah, dass Rom in Italien gegen Hannibal kämpft und gebunden ist,
dachte er sich, perfekter Zeitpunkt.
Genau. Philipp wollte vor allem die illyrischen Küstenstädte an der Adria erobern, die Rom als Einflussgebiet beanspruchte. Das war sein Hauptziel. Und das Bündnis mit Hannibal sollte Rom schwächen.
Okay, Moment. Strategisch macht das total Sinn. Rom kämpft im Westen gegen Hannibal und im Osten öffnet Philipp eine zweite Front. Das ist
ein Albtraum für Rom.
Aber was haben die Römer dann gemacht?
Die haben sofort reagiert. Das war der Beginn des ersten makedonischen Kriegs, 214 bis 205 vor Christus. Rom konnte keine großen Truppen schicken, weil die meisten Legionen ja gegen Hannibal kämpften. Also haben sie diplomatisch agiert.
Diplomatisch? Wie denn?
Rom hat sich mit griechischen Stadtstaaten und Bünden verbündet, die sowieso gegen die makedonische Hegemonie waren. Vor allem der Aetolische Bund war der Hauptverbündete, unterstützt von Attalos von Pergamon. Die römischen Gesandten haben in Griechenland Verhandlungen geführt und überall versprochen, wir schützen eure Autonomie, wir befreien euch von Philipp.
Oh, geschickt. Also, sie spielen die griechischen Rivalen gegeneinander aus.
Genau, das war klassische römische Diplomatie. Nutze die inneren Konflikte deines Gegners, baue Allianzen auf und plötzlich steht Philipp alleine da.
Hannibal hat ihm wahrscheinlich nicht viel geholfen, oder?
Nein, praktisch gar nicht. Das Bündnis blieb weitgehend auf dem Papier. Philipp konnte keine großen Gebietsgewinne machen und militärisch endete der Krieg unentschieden.
Aber diplomatisch war es ein voller Erfolg für Rom. Die haben das Bündnis zwischen Philipp und Hannibal aufgebrochen, haben Einfluss in Griechenland gewonnen und konnten zeigen, wir sind jetzt eine Macht im östlichen Mittelmeer.
Oh, das heißt, Rom gewinnt, ohne richtig zu kämpfen?
Sozusagen. Sie haben die Weichen gestellt. Philipp war geschwächt, die griechischen Staaten waren dankbar oder zumindest vorerst auf Roms Seite. Und das war erst der Anfang.
Das klingt ja, als ob Rom danach erst richtig loslegt.
Oh ja, der erste makedonische Krieg war nur das Vorspiel. Aber das zeigt schon, wie clever Rom vorging. Nicht nur militärisch stark, sondern auch diplomatisch extrem geschickt.
Und Philipp? Der hat quasi verloren, ohne wirklich besiegt worden zu sein.
Genau das. Er musste akzeptieren, dass Rom jetzt mitmischt. Und das sollte noch Folgen haben. Große Folgen.
Ich bin gespannt. Was passiert als nächstes?
Tja, Philipp gibt nicht so schnell auf. Aber das schauen wir uns gleich genauer an. Also, Philipp gibt natürlich nicht einfach auf nach diesem ersten Krieg.
Wie geht's weiter? Die Römer haben ja jetzt Fuß gefasst in Griechenland.
Genau. Und genau das macht Rom nervös. Philipp versucht nämlich, seine Macht im Osten wieder aufzubauen. 200 vor Christus sagt Rom, jetzt reicht's und es kommt zum zweiten makedonischen Krieg.
Die wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen?
Exakt. Diesmal geht Rom aufs Ganze. Der römische Konsul Titus Quinctius Flamininus, ein Name, den man sich merken sollte, führt die Legionen nach Griechenland.
Flamininus. Das klingt schon irgendwie siegessicher.
Stimmt. Und der Mann macht seinem Namen alle Ehre. 197 vor Christus kommt es zur entscheidenden Schlacht bei Kynos Kephalai. Das heißt übrigens Hundsköpfe wegen der Bergkette dort.
Und? Wie lief's?
Das war wirklich faszinierend, taktisch gesehen. Die beiden Heere trafen im Nebel aufeinander, an den Hängen dieser Berge. Philipp hatte seine klassische makedonische Phalanx. Du weißt schon, dichte Formation, lange Lanzen.
Diese Sarissen, die...
Bis zu 5-6 Meter lang. Aber genau das wurde sein Problem. Das Gelände war uneben, bergig. Die Phalanx braucht aber ebenen Boden, sonst verliert sie ihre Geschlossenheit.
Ah, und die römischen Legionen?
Die waren viel flexibler. Die Manipel... Das sind kleinere Einheiten, konnten sich im Gelände frei bewegen, schnell reagieren. Als die makedonische Phalanx beim Abstieg ins Wanken kam,
haben die Römer zugeschlagen.
Genau. Flamininus hat außerdem Kriegselefanten eingesetzt. Auf dem rechten Flügel, die haben die makedonische Kavallerie in Panik versetzt. Und dann haben die Römer die Phalanx an den Flanken angegriffen, da wo die langen Lanzen nutzlos sind. Die Makedonen konnten sich nicht umdrehen, nicht einzeln verteidigen. Es war eine vernichtende Niederlage.
Krass. Das war's dann für Philipp?
Militärisch ja. Makedonien musste harte Friedensbedingungen akzeptieren. Und jetzt wird's politisch interessant. Flamininus verkündet bei den Isthmischen Spielen, das sind große panhellenische Feste, die Freiheit der Hellenen.
Freiheit?
Also er sagt, dass alle griechischen Städte jetzt frei.
Frei?
Ja, frei.
Aber.
Aber.
Oh, das ist doch nur Propaganda, oder?
Siehste, genau das ist es. Die Griechen feiern erstmal, jubeln. Aber in Wirklichkeit steht Griechenland jetzt unter römischer Hegemonie. Viele Städte blieben formal autonom, aber Rom griff diplomatisch und militärisch ein, wenn es passte. Die Freiheit war, wie sagt man, eine schöne Verpackung für römische Kontrolle.
Also klassische PR-Masche. Ihr seid frei, aber wir sagen euch, was ihr tut.
Genau das. Und das funktionierte erstaunlich gut. Die Griechen waren erstmal dankbar, Rom galt als Befreier. Aber der nächste Konflikt kam schneller als gedacht.
Nächster Konflikt?
Ja. Jetzt kommt nämlich das Seleukidenreich ins Spiel. Antiochos III., auch der Große genannt, herrschte über ein riesiges Reich im Osten, von Kleinasien bis nach Mesopotamien. Und der hatte auch Ambitionen in Griechenland.
Der wollte sich auch ein Stück vom Kuchen?
Genau. Antiochos war ehrgeizig, hatte bedeutende Reformen durchgeführt, sein Reich stabilisiert. Und er sah, wie Rom sich im Osten breit machte und dachte, Das dulde ich nicht. 192 vor Christus greift er in Griechenland ein und es kommt zum syrischen Krieg.
Okay, und da schlagen die Römer wieder zu?
Oh ja, die Römer vertreiben ihn erstmal aus Griechenland und verfolgen ihn dann bis nach Kleinasien. 190 vor Christus, Schlacht von Magnesia.
Magnesia, wie groß waren die Heere?
Antiochos hatte ein gewaltiges Heer. Die antiken Quellen sprechen von 60.000 bis 70.000 Mann. Infanterie, Kavallerie, Kriegselefanten, sogar Sichelwagen. Die Römer hatten mit ihren pergamenischen Verbündeten vielleicht 30.000 bis 50.000.
Also zahlenmäßig unterlegen.
Ja, aber wieder zeigt sich die taktische Überlegenheit der Römer. Antiochos führte seinen rechten Flügel selbst an und konnte die Römer dort erstmal zurückdrängen. Aber sein linker Flügel
brach zusammen.
Genau. Die Sichelwagen und Elefanten wurden von der römisch-pergamenischen Reiterei in die Flucht geschlagen. Die fliehenden Wagen richteten Chaos in den eigenen Reihen an. Und die römischen Legionen griffen die seleukidische Phalanx von der Flanke an.
Wieder die gleiche Story wie bei Kynos Kephalai. Die Phalanx kann Flankenangriffe nicht abwehren.
Exakt. Die hellenistische Kriegsführung war auf dem offenen Feld und frontal stark. Aber die römische Flexibilität war am Ende überlegen. Antiochos musste harte Friedensbedingungen akzeptieren.
Was musste er abgeben?
Massive Gebiete in Kleinasien und hohe Kriegsentschädigungen. Wir reden von tausenden Talenten Silber, über Jahre verteilt. Das Seleukidenreich war danach nachhaltig geschwächt.
Und wer profitierte?
Roms Verbündete. Vor allem Pergamon unter Eumenes II. Und Rhodos. Die bekamen große Teile der abgetretenen Gebiete. Rom baute systematisch ein Netzwerk von abhängigen Verbündeten auf.
Also wieder, Rom kontrolliert indirekt, ohne selbst zu annektieren.
Genau, das war ihre Strategie in dieser Phase. Keine direkten Provinzen, sondern Protektorate, Klientelkönige, abhängige Bündnispartner. Effizient und kostengünstig.
Und die Griechen? Die sahen jetzt wohl, dass ihre Freiheit ziemlich relativ war?
Manche schon. Aber Rom war geschickt darin, die griechischen Staaten gegeneinander auszuspielen. Und militärisch war der Widerstand gebrochen. Makedonien geschwächt, die Seleukiden besiegt. Rom war jetzt die dominierende Macht im östlichen Mittelmeerraum.
Das ging schnell. Von neu im Osten zu absolut dominant in 20 Jahren, militärisch gesehen.
Ja, und das war noch nicht das Ende. Makedonien würde noch ein letztes Mal versuchen, sich zu erheben.
Das hört sich nach Drama an.
Makedonien unter Perseus? Philipp? Nein, warte. Perseus, natürlich, der Sohn von Philipp dem V., wagt es also noch einmal. 171 vor Christus beginnt der dritte makedonische Krieg.
Der hofft wirklich, dass es diesmal anders läuft?
Perseus war ehrgeizig, hatte militärisch Erfolge und glaubte, dass Rom durch andere Konflikte abgelenkt sei. Er versuchte, die makedonische Macht wiederherzustellen, diplomatische Bündnisse zu schmieden. Aber Rom konnte das nicht dulden.
Und Rom schickt wieder Truppen?
Ja, und zwar unter einem der fähigsten römischen Feldherren, Lucius Aemilius Paullus. Der hatte schon in Spanien gekämpft, war erfahren, strategisch brillant. Und 168 vor Christus kommt es zur entscheidenden Schlacht bei Pydna.
Pydna, das wird die große Entscheidung?
Absolut. Das Gelände war hügelig, nicht ideal für eine große Feldschlacht. Perseus stellt seine makedonische Phalanx auf. Die klassische Formation mit den langen Sarissen.
Und wie lang waren die?
Bis zu 5-6 Meter. Stell dir das vor. eine dichte Wand aus Lanzen, fast undurchdringlich von vorne.
Klingt furchteinflößend.
War es auch. Anfangs läuft's für die Makedonen gut. Die Phalanx rückt vor, die Römer weichen zurück. Aber dann, das unebene Gelände wird zum Problem.
Wie das?
Die Phalanx braucht ebenen Boden, um ihre geschlossene Formation zu halten. Im hügeligen Terrain, mit Anhöhen und Senken, entstehen zwangsläufig Lücken in der Linie. Die Soldaten können nicht mehr Schulter an Schulter stehen, die Schilde lückenlos nebeneinander halten.
Ah, und genau das
nutzen die Römer aus. Paulus erkennt die Situation sofort. Er teilt seine Legionen in kleine Einheiten auf, die Manipel, und befehlt ihnen, gezielt in die Lücken einzudringen.
Das muss ja
katastrophal gewesen sein für die Makedonen. Sobald die Römer zwischen die Reihen kommen, ist die Phalanx hilflos. Die langen Sarissen sind im Nahkampf nutzlos. Die Makedonen haben nur kurze Schwerter und kleine Schilde.
Oh, das heißt, die Stärke der Phalanx, die langen Lanzen, wird zur Schwäche.
Genau. Die römischen Legionäre mit ihren Gladii, den kurzen Schwertern und den großen Schilden, dominieren im Nahkampf. Die Phalangiten können sich nicht drehen, nicht einzeln verteidigen. Sie werden von den Seiten und von hinten aufgerollt.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das ist eigentlich tragisch. Diese Formation hatte jahrhundertelang funktioniert.
Ja, unter Alexander dem Großen. Auf ebenem Gelände, mit perfekter Koordination. Aber die römische Legion war einfach flexibler. Sie konnte sich anpassen, in kleineren Einheiten operieren, auf verschiedenem Terrain kämpfen.
Starrheit gegen Flexibilität. Und Flexibilität gewinnt.
Exakt. Die Schlacht war eine vernichtende Niederlage für Perseus. Die makedonische Monarchie war am Ende. Perseus floh, wurde später gefangen und als Trophäe in Rom vorgeführt.
Oh nein.
Rom teilte Makedonien in 4 separate Bezirke auf, alle unter römischer Kontrolle. Keine zentrale Macht mehr, keine Königsdynastie. Das sollte sicherstellen, dass Makedonien nie wieder eine Bedrohung wird.
Und hat das funktioniert?
Nicht ganz. 149 vor Christus versucht ein Prätendent namens Andriskos, sich als angeblicher Sohn von Perseus auszugeben und die makedonische Herrschaft wiederherzustellen. Das war der 4. makedonische Krieg.
Und?
Wurde schnell niedergeschlagen. Andriskos hatte nicht die Ressourcen, nicht die Unterstützung. Rom machte kurzen Prozess.
Also war das nur ein letztes Aufbäumen?
Genau. Aber zeitgleich gab es noch einen anderen Konflikt. Der Achäische Bund, das war ein Zusammenschluss griechischer Stadtstaaten im Süden, lehnte sich gegen römische Einmischung auf.
Die wollten ihre Autonomie zurück.
Ja, die Achäer waren frustriert über Roms wachsenden Einfluss. 146 vor Christus kam es zum offenen Krieg. Aber militärisch hatten sie keine Chance gegen die Legionen.
Was ist passiert?
Rom machte ein brutales Exempel. Die Stadt Korinth, eine der reichsten und kulturell bedeutendsten Städte Griechenlands, wurde erobert, geplündert und dem Erdboden gleichgemacht.
Zerstört?
Komplett. Die Bewohner wurden getötet oder versklavt, die Gebäude geschleift, Kunstwerke nach Rom verschleppt. Es war eine bewusste Abschreckung. Rom wollte zeigen, Widerstand wird nicht toleriert.
Das ist furchtbar.
Ja, und es funktionierte. Nach der Zerstörung Korinths war jeder Widerstand gebrochen. Makedonien war bereits Provinz geworden und jetzt kam auch Südgriechenland unter direkte römische Kontrolle. Der Achäische Bund wurde aufgelöst. Alles, dem Statthalter von Mazedonia unterstellt. Keine Autonomie mehr.
Von den freien Hellenen unter Flamininus bis zur vollständigen Unterwerfung, das ging schnell.
Etwa 70 Jahre insgesamt. Und damit war der Kreislauf geschlossen. Von Hannibals Bündnis mit Philipp bis zur vollständigen römischen Kontrolle über Griechenland und den östlichen Mittelmeerraum.
Rom war jetzt wirklich die Supermacht.
Absolut. Militärisch, diplomatisch, territorial. Niemand konnte ihnen mehr etwas entgegensetzen.
Aber wie ging es dann weiter? Griechenland unter römischer Herrschaft, verlor es seine Kultur?
Das ist das Faszinierende. Und genau darüber sollten wir noch sprechen. Griechenland ist jetzt römisch, unter römischer Verwaltung. Aber hier passiert etwas Faszinierendes.
Was denn?
Obwohl Griechenland militärisch besiegt ist, behält es einen enormen kulturellen Einfluss. Eigentlich ist es fast paradox.
Wie meinst du das?
Die Römer haben Griechenland erobert. Aber griechische Kunst, Literatur, Philosophie, all das erobert die römische Kultur. Die Besiegten beeinflussen den Sieger.
Das ist ja verrückt.
Es gibt sogar ein berühmtes Zitat vom römischen Dichter Horaz. Graecia capta ferum victorem cepit. Das eroberte Griechenland eroberte den wilden Sieger.
Also das ist irgendwie ironisch, oder? Die verlieren militärisch, aber gewinnen kulturell?
Genau das. Schau dir die Beispiele an. Die Römer setzen ihre Götter mit griechischen gleich. Zeus wird Jupiter, Aphrodite wird Venus, Athene wird Minerva. Ist aber mehr Synkretisierung als bloße Umbenennung. Die Kultpraxis bleibt römisch.
Die orientieren sich stark am griechischen Pantheon.
Ja, und nicht nur das. Römische Architektur orientiert sich an griechischen Tempeln. Römische Theater spielen griechische Stücke, übersetzen sie, schreiben sie um. Gebildete Römer lesen Homer, Platon, die griechischen Philosophen.
Die schicken sogar ihre Söhne nach Griechenland zum Studieren, oder?
Genau. Athen wird das Bildungszentrum für römische Aristokraten. Griechisch zu sprechen wird zum Statussymbol. Griechische Lehrer, Rhetoriker, Philosophen, Grammatiker werden in Rom hoch bezahlt.
Aber warum? Warum waren die Römer so empfänglich?
Ich denke, das liegt am römischen Pragmatismus. Die Römer waren keine kulturellen Dogmatiker. Sie haben gesehen, die Griechen haben über Jahrhunderte eine hochentwickelte Kultur geschaffen. Kunst, Philosophie, Wissenschaft. Warum sollten wir das nicht übernehmen?
Das ist eigentlich klug. Kein falscher Stolz, sondern wir nehmen, was funktioniert.
Exakt. Und wichtig ist, es war kein einseitiger Prozess. Griechenland wurde romanisiert. Römische Verwaltung, römisches Recht, römische Infrastruktur. Aber Rom wurde auch hellenisiert. Griechische Kultur durchdrang die römische Gesellschaft.
Bidirektional?
Genau, eine echte Synthese. Und diese griechisch-römische Kultur, die prägt dann Europa, das gesamte Mittelmeer, für Jahrhunderte.
Und heute sehen wir das im
Reenactment, genau. Wenn wir römische oder griechische Geschichte darstellen, arbeiten wir ja oft mit dieser Synthese. Römische Rüstung mit griechischen Einflüssen. Römische Tempel nach griechischem Vorbild.
Stimmt. Die historischen Darstellungen zeigen ja oft genau diese Verschmelzung.
Und wenn wir jetzt zurückblicken auf diesen ganzen Prozess von Philipps Bündnis mit Hannibal im Ersten Makedonischen Krieg bis zur vollständigen Integration Griechenlands. Das waren rund 50 bis 70 Jahre, je nachdem, wo man genau ansetzt.
Diese Jahrzehnte, in denen Rom von einer regionalen Macht zur absoluten Supermacht im Mittelmeerraum wurde.
Genau. Durch kluges diplomatisches Lavieren. Bündnisse schmieden, Gegner isolieren, kombiniert mit militärischer Überlegenheit. Die Flexibilität der Legion gegen die Starrheit der Phalanx.
Und kulturelle Offenheit.
Eben, das ist vielleicht die wichtigste Lektion. Rom war stark, weil es pragmatisch war, militärisch schonungslos, aber kulturell offen. Das unterschied sie von anderen Eroberern.
Und damit legten sie den Grundstein für die Kaiserzeit, für das Römische Reich, das dann Jahrhunderte Bestand hatte.
Genau. Die Eroberung Griechenlands war wirklich ein Meilenstein. Sie zeigte, dass Rom mehr war als eine Militärmacht. Es war eine Kultur, die lernen, adaptieren, integrieren konnte.
Und die dann wiederum Europa prägte. Sprachen, Recht, Architektur, Kunst.
Bis heute. Diese griechisch-römische Synthese ist immer noch spürbar in unserer Kultur.
Was für eine Geschichte. Von Makedonien gegen Rom bis zur kulturellen Verschmelzung.
Ja, und wer mehr über diese faszinierende Epoche erfahren will, römische Ausrüstung, griechische Waffen, historische Darstellung, der sollte unbedingt mal auf battle-merchant.com vorbeischauen. Da gibt's ein riesiges Sortiment für alle, die Geschichte nicht nur hören, sondern auch darstellen wollen.
Und auf dem Battle Merchant Blog findet ihr noch viele weitere spannende Themen aus der Geschichte für alle historisch Interessierten.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.